Johannes-Evangelium in Kapitel 11, die Freude für Jesus zu leiden, die ist dem Lazarus zugefallen. Weder von Maria noch von Martha lesen wir desgleichen, sondern nur von dem Stillen im Lande von Lazarus. Wir sind jetzt in Johannes 11, 11. Ist ja sehr interessant, wie uns diese drei gezeigt werden, wie sie geführt werden, wie sie individuell behandelt werden, als gänzlich verschiedene Personen, alle aber geliebt. Und gerade von Martha werden uns die so hilfreichen Begegnungen mit Jesus berichtet, die so wichtigen Aussagen Jesu für unser Herz und für Tod und Auferstehung. Von Maria wird uns das Wesen deutlich vor Augen geführt. Sie sitzt zu Jesu Füßen, sie fällt vor ihm nieder, sie salbt ihn zu seinem Begräbnis und sie hat durch ihre konzentrierte Aufmerksamkeit als einzige verstanden, worum es geht und auch was kommt. Warum, wo ich sage das Wort, dann passen wir auf, ohne jeglichen Hintergedanken und falsche eigene Auslegung auf die Namensnennung und auf die Reihung. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Diese Reihenfolge. Aber warum sagt er das von diesen dreien so? Ich denke, weil sie ihn aufgenommen haben in ihr Haus. Das war damals eine Seltenheit. Auch heute ist es noch eine Seltenheit, aber sehr nachahmenswert. Und deshalb, mindestens deshalb, diese Aussage: Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Wer nimmt den Jesus mit allen Konsequenzen in sein Haus auf? Diese drei nahmen ihn von sich aus auf ins Haus. Und es kostet Zeit. Und es kostet Mühe und Aufmerksamkeit. Maria hörte zu. Und Martha hat stracks ihr Verhalten geändert. Und da ist noch Lazarus, der Stille im Lande, der Mann, an dem Jesus alles tun musste und alles getan hat. So wird er uns vorgestellt im Wort Gottes. Das ist das Evangelium, die frohe Botschaft. Viele Christen wollen ja immer etwas tun, wollen sich einbringen, wollen, wie sie sagen, Jesus verherrlichen. Wie gesagt, es geht nicht leicht. Der Mensch kann Gott in dem Sinn nicht verherrlichen. Es ist genau umgekehrt. Jesus kann sich an und in uns verherrlichen, nicht aber wir können ihn verherrlichen. Und der Herr weiß, die Niedrigen zu erhöhen und die Kleinen und den Schwachen aufzuhelfen, sie zu stärken. Alles Hohe aber im Menschen wird er zerbrechen. Alles, was sich erhebt. Und so ist das Wenige, das Nichts, das uns von Lazarus mitgeteilt wird, ganz besonders wichtig und herrlich genug für uns. Was wir von Lazarus wissen, ist Jesus. Mehr wissen wir von ihm nicht. Lazarus trat nie in den Vordergrund, außer damals, als er gebunden aus dem Grab gekommen ist. Das ist übrigens ein Bild auf alle, die durch Gottes Wort zum Glauben gekommen sind und deren Binden wir unaufgefordert lösen sollten oder auf jeden Fall aufgefordert sind zu lösen, was leider meist ins Gegenteil verkehrt wird, auch in den Gemeinschaften. Man macht dann wieder Gebundene aus innen. Das Wesentliche von Lazarus ist uns deutlich gesagt: Jesus liebt ihn. Jesus nennt ihn seinen Freund und er sagt unser Freund zu den Jüngern und das sollten wir ganz besonders beachten. Lazarus ist zum Zeugen der Auferstehungsmacht des Herrn Jesus geworden und zum Genossen seiner Leiden und seiner Schmach. Und so steht der stille Lazarus da, neben der tüchtigen Martha und der tiefsinnigen Maria, als der scheinbar Unbedeutende. Und doch darf gerade sein Bild nicht fehlen in dem Gemälde, dass uns die Bibel von diesem Haus in Bethanien zeigt und damit von den verschiedenen Stand der geliebten Gläubigen dort. Viele werden sich ja in Martha wiederfinden, von der Art und vom Wesen her, wenige vielleicht in der Art der Maria, aber alle von Christus Geliebten, die sein Tun an ihnen selber verstanden haben, werden sich mit Freuden im Bild des Lazarus entdecken. Denn der Herr sorgt für alle und für alles, in jeder Hinsicht. Steht in Jesaja 26, uns Herr wirst du Frieden schaffen, denn auch alle unsere Werke hast du für uns vollbracht. Er sorgt für alle Gläubigen, wie verschieden ihr Zustand und Charakter auch sein mag, und keiner von uns muss deswegen verlegen dastehen. Und eines der größten Hindernisse, zu Jesus zu kommen, ist zum Beispiel das Gerede vom Temperament des Menschen. Der Geist Gottes verändert aber das natürliche Temperament eines Menschen nicht. Auch nicht durch oder nach der Bekehrung. Nur die Menschen richten halt mit Vorliebe ihr Temperament und ihre natürlichen Neigungen als Schranke gegen den Ruf Jesu auf. Dann sagst du, ich kann ja nicht, weil, so war es bei Mose, so ist es bei vielen anderen. Die Meinung, dass Gott nach unserem Temperament fragt, die wächst aus der irrigen Vorstellung, dass wir Gott unsere Gaben zur Verfügung stellen müssten. Das ist aber grundfalsch. Das Einzige, was ich Gott geben kann, ist mein Recht auf mich selber. Sonst kann ich ihm nichts geben. Woran man den Jünger tatsächlich erkennt, ist die geistige Originalität. So wirkt der Geist Gottes in jedem Jünger als die nie versiegende Quelle frischen Wassers. Und wenn wir Gläubigen einmal anfangen zu begreifen, dass Gott bei uns und in uns alles Geschehen in der Hand hat, dann gibt es für uns kein Jammern mehr, sondern nur noch rückhaltlose Lebensübergabe an Jesus. Und keiner wird enttäuscht und keiner wird verstoßen und keiner bleibt ohne Trost, ohne Ermunterung, der Jesus alles übergibt. Und an Lazarus sehen wir das Prinzip des Evangeliums in dieser Weise. Gott lässt sterben, was Lazarus ausgemacht hat. Alles Eigene, alles Religiöse, alle Hoffnung kommt in den Tod und der Herr selber, das Leben, die Auferstehung, Gottes Sohn, bringt Lazarus von sich aus zu neuem Leben. Da ist kein Verdienst des Menschen, da hilft kein eigenes Bemühen, keine eigene Glaubenskraft. Die Frage ist nur, glaubst du das? Für alle und für alles genügt er allein das Wort Gottes. Und Jesus umsorgt und bringt zum Leben alle, deren Tod er selber bewerkstelligt hat. Zwei Tage später nach dieser Begegnung dort am Kreuz. Und was für eine überzeugende Predigt ist das doch. Da steht im Psalm 116, denn du hast meine Seele aus dem Tode gerissen, meine Augen von den Tränen, meinen Fuß vom Gleiten. Die Frage ist, haben wir dieses Psalmwort so verstehen wollen bisher? Der Evangelist Johannes setzt in seinem ersten Brief noch hinzu, wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Und da sehen wir, wie der Herr die Seinen mit so großer Liebe umsorgt. Und lass ihn das alles tun an dir. Alles. Er leitet, er segnet, er ermahnt und tröstet, je nachdem es einer bedarf. Er hat uns mit sich selber am Kreuz in den Tod gebracht und er hat uns neu lebendig gemacht in seiner Auferstehung. Wir leben um seinetwillen. Es kann ja sich keiner von uns brüsten mit eigener Glaubensstärke. Hilflose sind wir, absolut hilflos, ohne ihn. Und alles, was wir haben, ist seine Gnade. Verstehen wir das? Nur wollen müssen wir. Wollen. Ihn haben wollen und sein Tun. Dass er uns Gnade schenke, dass wir stets seine Stimme, die Stimme des guten Hirten hören und sie von anderen, auch von unserer eigenen Stimme, unterscheiden lernen und uns immer auf sein Tun verlassen. Jetzt weiter im Text. In Johannes Evangelium Kapitel 11, Vers 12, da sprachen seine Jünger, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er gesund werden. Das Wort entschlafen kann nur auf Kinder Gottes bezogen werden. Der Weltmensch stirbt. Das ist der allgemeine Wortgebrauch im Alten Testament für Gläubige sowohl wie für Ungläubige im Alten Testament, weil Christus noch nicht gestorben und auferweckt war. Aber im Neuen Testament finden wir fast beständig das Wort entschlafen gebraucht, und zwar für Kinder Gottes. Da steht dann im Vers 13, Jesus aber hatte von seinem Tod geredet, sie dagegen meinten, er rede vom natürlichen Schlaf. Gott verwendet ja unsertwegen aus gutem Grund Begriffe, die wir gewillt sind zu verstehen. Dann kommen drei Verse, ab 14, daraufhin sagte Jesus ihnen frei heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort gewesen bin, damit ihr glaubt. Doch lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den Mitjüngern, lasst uns auch hingehen, damit wir mit ihm sterben. Thomas war damals ein Jünger von eher kritischer Natur, jedenfalls kein Freund halber Sachen. Er war einer, der sich nicht nur einmal bei Jesus zu Wort gemeldet hat und das immer wieder auch für die anderen. Thomas war ein Mann, der seine Fragen zu stellen gewusst hat. Warum? Weil er Fragen hatte. Weil ihm Teilinformationen und Vermutungen nicht reichten, er war einer, der nachforscht. Dann aber vor lauter Ernst zur Schwermut neigte. Und hier hören wir seine in schier heiligen Fatalismus getane Aussage, lasst uns mit ihm ziehen, damit wir mit ihm sterben. Vor allem aber Thomas war damals bereit, dass es ihn das Leben kostet, mit Jesus zu gehen. Ob Jesus darauf reagiert und geantwortet hat, wird uns nicht berichtet. Darum lesen wir weiter im Vers 17. Als nun Jesus hinkam, fand er ihn schon 4 Tage im Grab liegend. Das war ja, was er beabsichtigt hatte, mehr als 3 Tage. Und dann steht Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, ungefähr 15 Stadien weit entfernt. Das sind laut Rinnecker Lexikon 2800 Meter. Und viele von den Juden waren zu denen um Martha und Maria hinzugekommen, um sie wegen ihres Bruders zu trösten. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Martha hörte also, dass der Herr kommt. Das ist eine selige Erwartungshaltung, geht uns ja auch so. Hat sie es auch gehört, die Maria, wäre die Frage. Dann ist ihre Reaktion die eines Gläubigen, der auf Jesu Nähe hofft, dass er also in Kürze offen in ihr Leben treten wird und oder, dass sie tut nichts ohne definitive Aufforderung ihres Herrn an sie. Letzteres scheint aber der Fall gewesen sein, weil sie auf Marthas Wort, der Meister ist da und ruft dich, dann auf der Stelle aufspringt und zu ihm hineilt. Es ist in jedem Fall ein korrektes Verhalten. Aber auch von Martha, wir dürfen die beiden Schwestern ja nicht auseinander dividieren, nicht falsch beurteilen, denn beide sind besonders einprägsame Bilder auf das rechte Verhalten von Jesu Nachfolgern. Von Martha hören wir ja kein zweites Mal ein Wort der Klage über ihre Schwester. Ein lieber Glaubensbruder hat versprochen, das Wort eines alten Jüngers auch für sich, für den Rest seines Lebens hier in Anspruch zu nehmen, der gesagt hat, ich lasse mir vom Herrn nichts mehr zweimal sagen. Ich reagiere in Zukunft bereits beim ersten Mal. So vor allem die Martha. Wir hören kein zweites Mal denselben Tadel vom Herrn. Da wären wir doch alle so. Das wäre schön. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und dieses Wort haben beide Schwestern hintereinander mit dem gleichen Wortlaut ausgesprochen. Und wie wahr ist doch diese Aussage? Kein Toter, an den Jesus heranging, ist tot geblieben. Und von diesem Gesichtspunkt aus ist es umso interessanter, dass Lazarus schon 4 Tage tot war und die Verwesung im vollen Gange war. Die Frage, die wir hier wohl nicht beantworten können, wäre also, war Lazarus schon lebendig, weil das Leben in Person in seiner Nähe war, beim Grab, und es nur mehr des Rufs Jesu bedurfte, komm heraus? Beinahe sieht es doch so aus, nicht wahr? Und was passierte, als Jesus ins Totenreich ging, bei seinem Kreuzigungstod, da steht, in Matthäus 27, Jesus aber schrie nochmals mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Und siehe, der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten in zwei, und die Erde erbebte und die Felsen spalteten sich. Und die Gräber öffneten sich und viele Leiber der entschlafenen Heiligen wurden auferweckt und gingen aus den Gräbern hervor nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Für uns ist das eine unheimliche Sache, aber Jesu Aussage, ich bin die Auferstehung und das Leben, ist das nichts Überraschendes? Ist da nichts daran? Nicht wahr? Das Leben Gottes ist stärker als der Tod, stärker als der, der des Todes Gewalt hat. Zurück damit zum Text, nun legt Martha ein wunderbares Zeugnis ihres Glaubens an Jesus ab. Sie sagt im Vers 22, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Das muss man sich mal vorstellen, das zu sagen am Grab des Bruders. Was für eine Aussage das ist, was für ein Vorstoß im Glauben. Da sollten wir doch jeder für sich innehalten, denn schon buchstabiert der Herr mit Martha das Evangelium sofort weiter. So wie bei jedem, der glauben will. Jesus spricht zu ihr, steht dann da, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, in der Auferstehung am letzten Tag. Ja, geht es jetzt der Martha so wie vielen von uns? Sie erzittert plötzlich vor ihrer eigenen Courage und flüchtet sich ins sogenannte Wissen, sie weiß, ins Angelernte, ins angeeignete Glaubensbekenntnis. Das aber hebelt der Herr jetzt gezielt aus, denn hier ist mehr als Mose und die Propheten. Da steht im Vers 25, Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und diese Aussage, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt, die untermauert er ja wenige Augenblicke später mit göttlichem Beweis als eine absolute Tatsache. Und wie oft geschieht das so? In 1. Mose 18 steht, da sprach der Herr, sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Es ist ein herrliches Tun Gottes, es ist eine wunderbare Zuneigung unseres Herrn. Wiederholen wir deshalb dieses elementare Wort, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und dann weiter, und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Es ist schön, hier angekommen zu sein, gerade für mich persönlich. Denn an diesem Felsen, da stehe ich sehr gerne, nicht nur, weil das meine absolut persönliche Basis ist, dieser Satz in Johannes 25, 26, das ist mein lebenspendender Satz aus Gottes Wort, sondern auch diese kurze, so persönliche Zusage, glaubst du das? Beim Bibellesen ist es ohnehin ratsam, immer den Text auch laut zu lesen für sich, und weiterhin ist es ratsam, die persönlichen Fürwörter zu betonen. In diesem Fall, ich bin, und glaubst du das? Sie spricht zu ihm, Vers 27, ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie weicht wieder aus. Aber was sie sagt, ist ein herrliches Zeugnis, wie das des Petrus, und doch hier und heute, angesichts dessen, was Gott jetzt gleich tun wird, greift es zu kurz. Martha ergreift mehr und mehr innerlich die Flucht. Sie flüchtet sich jetzt ins Menschliche. Sie steht plötzlich so klein und als Menschlein so isoliert da in dieser so epochalen Stunde vor dem Wort des Herrn, das hinaushalt in die Ewigkeiten der Ewigkeiten und Leben schafft. Leben, Leben, göttliches Leben, gottgegebenes Leben. Nur Martha zuckt zurück. Wie davor in Johannes 5, der Kranke, der gesagt hat, Herr, ich habe keinen Menschen. Viel zu groß ist doch für uns dieser unheimliche Ernst zwischen Leben und Tod, diese große Kluft zwischen Rettung und Verdammnis. Zu hoch ist uns die Erkenntnis der Wiederbelebung aus Tod und Grab. Zu weit entfernt sind wir in unserem zerrütteten Zustand. Viel zu anstrengend sind uns die problematischen Umstände, das Wetter, das heraufzieht in unserem Leben. Zu klein ist der Glaube, den wir selber vorweisen können, wenn uns nicht der Herr im rechten Moment seinen Glauben verleihen würde, seinen Glauben ganz genau dosiert. Martha, glaubst du das? Der nächste Satz aber liegt auf unserer Ebene. Sie geht fort. Sie geht nicht wirklich fort, aber ins Seichtere. Sie entwindet sich dem, was jetzt noch kommen kann, könnte oder kommen wird. Sie macht das, was eigenartig anmutet, aber nicht ungewöhnlich ist. So sind ja wir. Und als sie das gesagt hatte, steht im Vers 28, ging sie fort und rief heimlich ihre Schwester Maria und sprach, der Meister ist da und ruft dich. Als diese es hörte, stand sie schnell auf und begab sich zu ihm. Maria hätte ja keinen Grund gesucht, den Wahrheitsgehalt dieser Botschaft ihrer Schwester zu hinterfragen. Und sie hat völlig recht dabei. Wenn wir das Wort hören würden, der Meister ist da und ruft dich, wer wäre als Jünger so vermessen, sitzen zu bleiben? Der Meister ruft. Selbst wenn es reine Erfindung der Martha gewesen wäre, wäre es für das Herz der Maria doch der höchste Wunsch gewesen. Denn der Gläubige, der tritt immer hinzu zum Herrn. Immer. Und unaufgefordert. Oder kennst du eine Lebenssituation, in der du nicht hinzutreten sollst und darfst und musst? Denn allein zu Rand zu kommen, ist die Sünde schlechthin. Das ist die Gottlosigkeit, wie Jesus in Kapitel 16 bezeugt. Und Jesus wusste, was in Martha vorging. Und Jesus wusste, was Maria tun wird. Er blieb, wo er war. Das betont die Bibel ganz besonders. Jesus rührte sich nicht von der Stelle. Er lässt sich finden von denen, die ihn lieben. Er lässt sich finden von beschmerzten, von bedrückten Herzen. Und es ist seine Liebe, die auf uns wartet. Sein Wort gilt uneingeschränkt. Ich liebe, die mich lieben und die mich eifrig suchen, finden mich, wie in Sprüche 8 steht. Aber noch herrscht ja Trauer im Haus in Bethanien und es herrschte hilfloses Unverständnis. Aber der Herr war da. So wie einst bei Josua, als das Volk über den Jordan gegangen war, wo es da steht, und es geschah, als Josua bei Jericho war, da erhob er seine Augen und er sah um sich und siehe, ein Mann stand ihm gegenüber. Der hatte ein blankes Schwert in seiner Hand. Und Josua ging zu ihm und sprach zu ihm, bist du für uns oder für unsere Feinde? Er aber sprach, nein, sondern ich bin der Fürst über das Heer des Herrn, jetzt bin ich gekommen. Zugegeben eine andere Situation, aber derselbe Effekt. Was für ein Moment, wenn der Herr uns sagt, jetzt bin ich gekommen. Dann ist ja alles gut. Und so lesen wir, Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern befand sich an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria so schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr nach und sprachen, sie geht zum Grab, um dort zu weinen. Und nun setzt sich der individuelle Unterschied von uns Gläubigen in Szene. Wir erinnern uns an Marthas Auftritt. Als Martha nun hörte, dass Jesus komme, lief sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus sitzen. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Und Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Und jetzt Maria, das andere Original. An der geistigen Originalität erkennt man ja den Jünger und die Jüngerin. In den Gemeinden wird oft viel zu viel gleichzubügeln versucht. Die Menschen werden gebunden, werden in ein Korsett gesteckt und gleichgemacht. Christus schafft aber keine Egalisierten, keine Gleichgemachten, sondern wie es in der Schöpfung keine zwei gleichen Bäume, Grashalme oder sonstiges gibt, er schafft Originale, individuelle Gläubige, die freilich in ihm geeint sind. Nun also kommt Maria. Da steht im Vers 32, als aber Maria dorthin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie zu seinen Füßen nieder und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Hier stehen wir vor einem der ergreifendsten Texte des Wortes Gottes und wir bewegen uns auf den kürzesten Satz im deutschsprachigen Text zu. Als nun Jesus sah, wie sie weinte und wie die Juden, die mit ihr gekommen waren, weinten, seufzte er im Geist und wurde bewegt und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sprechen zu ihm, Herr, komm und sieh. Wiederum, wie in Vers 3 wird der Herr zum Sehen aufgefordert. Komm und sieh. Wir sollten diesen Aspekt weiten Raum geben in unseren Herzen. Herr, schau du das Elend an. Die am meisten Leidgeprüften unter uns wissen, die vielen einschlägigen Psalmenstellen ja dazu zu finden. Hören wir stellvertretend einen davon, Psalm 9, Vers 14. Herr, sei mir gnädig, siehe an mein Elend unter den Feinden, der du mich erhebst aus den Toren des Todes. Jetzt kommt der Text Johannes 11, 35. Nach Luther 19, 12 und Jesus gingen die Augen über. Nach Janssen, Jesus kamen die Tränen. Und hier im Schlachtertext, Jesus weinte. Hier haben wir nun eine der schönsten und wunderbarsten Gegebenheiten im Johannesevangelium vor uns. Und es ist an der Zeit, geistlich gesehen, die Schuhe auszuziehen an diesem heiligen Ort. Im Sinn des gesamten Textabschnittes, dass der Herr nämlich alles tut, alles tun muss an den Seinen, in der perfekten Erfüllung des Wortes des Johannes des Täufers, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, dass uns hier an Lazarus vollendet demonstriert wird, sehen wir Jesus hier, wie er ergrimmt. Wir sehen, dass er weint und dass er Worte des Lebens spricht. Es ist sein Verhalten, es ist seine Tat, es sind seine Gebärden, das allein ist maßgeblich für uns. Und seine Reden konzentrieren nicht nur zu Recht unsere Aufmerksamkeit auf ihn, sie sind vor allem Leben, Heil und Licht für hilflose Sünder wie uns. Aber es ist hier alles so ungewöhnlich, was geschieht, mehr als vieles andere, das uns überliefert worden ist. Hier lernen wir unseren Herrn Jesus intensiver kennen. Dem Apostel Johannes war es ja gegeben, auch die kleinen, aber nicht weniger anbetungswürdigen Züge aus dem Leben seines angebeteten Herrn uns vor Augen zu malen. Keiner der Evangelisten schildert Jesus erhabener in seiner Gottheit wie Johannes. Aber auch kein anderer zeigt uns den Herrn zugleich mehr in seiner lieblichen Menschheit. Keiner fördert in uns zugleich mehr Ehrfurcht und kindliches Vertrauen gegen Jesus, wie Johannes das tun darf, und so auch hier, wie er da am Grab seines Freundes weint. Was für ein Moment. Gott und Mensch, vereint in einer Person, sichtlich bewegt, wie Jakobus, der Halbbruder des Herrn, dann schreibt, denn der Herr ist voll Mitleid und Erbarmen. Im Grundtext ein Wort, das meint voll herzlicher Gefühle, ein Wort, das sich zusammensetzt aus viel und Eingeweide. Und das beweisen die ehrwürdigen Tränen nachdrücklich, die sich jetzt über seine Wangen ergießen, sodass die Anwesenden bemerken, seht doch, wie hat er ihn so lieb gehabt. Halten wir inne. Schlägt diese Art nicht durch auf unser Herz? Sind wir nicht wiedergeboren aus diesem, seinem Wesen? Woher dann die viele Härte untereinander? Vorhin haben wir den ersten Teil eines Wortes aus dem Johannesbrief zitiert. Jetzt hören wir es zur Gänze. Wir wissen, dass wir aus dem Tode in das Leben gekommen sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tode. Jesus weinte. Dieser kürzeste Satz in unserer Bibel verfügt über eine enorme Tiefe. Bist du ein Freund, eine Freundin Jesu, dann ist dir sicher auch Psalm 116, 15 geläufig. Kostbar ist in den Augen des Herrn der Tod seiner Getreuen. Verweilen wir noch eine Zeit lang bei diesen beiden Worten in der deutschen Bibel. Jesus weinte. Uns ist ja das Weinen geläufig als eine menschlich notwendige Schwachheit. Wir brauchen uns dessen nicht zu schämen, und weinen wir als Kinder Gottes, dann sind unsere Tränen geheiligt durch die des Sohnes Gottes. Und sie sind dem Vater so angenehm, dass er sie zählt, wie David festhalten durfte, im Psalm 56, zähle die Wege meiner Flucht, fasse meine Tränen in deinen Krug ohne Zweifel, du zählst sie. Von einem Menschen wird berichtet, dass er seinen irdischen König weinend gesehen hat. Und dort der Mensch ausgerufen, oh, jetzt fasse ich Vertrauen. Aber wie kostbar werden dem Vater erst die Tränen seines eigenen Sohnes gewesen sein? Die Tränen unseres Hohenpriesters. Wie teuer sind sie in dem Vater geblieben, wie sorgfältig gezählt und aufgehoben. Sind doch schon die Tränen eines Menschen manchmal etwas sehr Edles. Aber hier sehen wir den Herrn des Himmels und der Erde weinen. Kann das spurlos an unseren Herzen vorübergehen? Oft beweisen Tränen einen tiefen Schmerz und oft zeigen sie auch eine Milderung davon. Es steht in Lukas 7, und siehe, eine Frau war in der Stadt, die war eine Sünderin. Als sie hörte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Gast war, da brachte sie ein Alabasterfläschchen voll Salböl und sie trat hinten zu seinen Füßen, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen. Und sie trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes, küsste seine Füße und salbte sie mit der Salbe. Ist nicht unser Weinen oft der tiefe Ausdruck unaussprechlicher Empfindungen, mit dem sich das überwältigte Herz in einem Strom von Tränen Erleichterung verschafft? Von solcher Art waren auch die Tränen jener begnadigten Sünderin, die ohne Worte zu den Füßen des Sünderfreundes gelegen ist, denn sagen konnte sie nichts. Keine Worte hätten ihre Empfindungen auszudrücken vermocht, nur daliegen zu Jesu Füßen und weinen. Und er, der Mann der Tränen, verstand sie sehr wohl. Und welch selige Tränen sind das doch. Oft ist ja der innere Druck umso größer, je weniger wir in der Bedrängnis weinen können. Und wir möchten uns doch so gerne ausweinen oder ausweinen können. Ach, zerschmelzen soll es mein hartes Herz. Weine doch, dein Herr hat geweint. Er ist voller Mitleid und das ist bewiesen. Und wie hat David oft geweint? Er schreibt im Psalm 6, weicht von mir, ihr Übeltäter alle, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Im Psalm 30 schreibt er, denn sein Zorn wird einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Im Psalm 126 schreibt er, wer weinend hingeht und den Samen zur Aussaat trägt, der kommt gewiss mit Freuden zurück und bringt seine Garben. Und nur mal Psalm 6, Vers 7, ich bin müde vom Seufzen. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht, benetze mein Lager mit Tränen. Und die Söhne Korah weinten auch. Psalm 42, meine Tränen sind meine Speise bei Tag und bei Nacht, weil man täglich zu mir sagt, wo ist nun dein Gott? Und Paulus spricht von vielen Tränen, dass ich dem Herrn diente mit aller Demut unter vielen Tränen. Ich steht in Apostelgeschichte 20. Und oft hat er mit Rührung unter Tränen an die anderen gedacht. Und was wären unsere Gebete ohne unsere Tränen? Was sollte der Heilige Geist Schöneres vorfinden, um es gottgemäß zu vertreten vor dem Gnadenthron? Unsere Worte? So schreibt Paulus auch, ich habe euch nämlich aus viel Bedrängnis und Herzensnot herausgeschrieben, unter vielen Tränen, nicht damit ihr betrübt werdet, sondern damit ihr die Liebe erkennt, die ich in besonderer Weise zu euch habe. Und so auch Timotheus, sein rechtes Kind im Glauben, an dem Paulus schreibt, und ich bin voll Verlangen, dich zu sehen, da ich mich an deine Tränen erinnere. Also wir haben hier eine ganz wesentliche Komponente im Reich Gottes vor uns und in der Nachfolge, denn unser Herr hat ja nicht nur dort am Grab des Lazarus geweint. Vielmehr steht generell von ihm geschrieben, in Hebräer 5, dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen, mit lautem Rufen und Tränen, dem dargebracht, der ihn aus dem Tode retten konnte. Und so ist er auch erhört worden, um seiner Gottesfurcht willen. Die Tränen des lebendigen Sohnes Gottes, deinetwegen und meinetwegen. Die rechten Tränen haben demnach eine große Verheißung. Es steht in Lukas 6, glückselig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. So der Herr in der Bergpredigt. Ja, ihr alle, die ihr rechtschaffen seid, ihr werdet weinen, aber später werdet ihr euch freuen, sagt Christus. Denn die mit Tränen sehen, werden auch mit Freuden ernten. Es ist aber auch sein Befehl, werdet elend und tragt Leid, euer Lachen verkehre sich in Weinen. Und wehe euch, sagt Christus, die ihr hier lacht, dann werdet ihr dort weinen. Na, seht den Herrn an, seht auf Christus hin und schämt euch nicht der Tränen des Mitleids. Ihr weint vielmehr mit den Weinenden, denn es soll euch im Himmel wohl belohnt werden. Schämt euch vor allem nicht der Tränen der Buße und dass euch eure Sünden herzlich leid sind, denn selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Wehe aber denen, die hartherzig geblieben sind und lieblos, weil sie Christi Art von sich gewiesen haben, der ja auch ihnen erkauft hat. Solche werden hinausgeworfen werden in die äußerste Finsternis, wo Heulen und Zähneklappen sein wird. Und schämt euch nicht der Tränen eurer gerührten Dankbarkeit, wenn ihr mit David sagen könnt, lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen, der mir alle meine Sünden vergibt und heilt alle meine Gebrechen, der mein Leben vom Verderben rettet und mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was ist das für ein herrlicher Grund für Tränen der Dankbarkeit, die alles Elend übertönen? Und vor allem schämen wir uns nicht der Tränen der Liebe zu Jesus, der uns gewaschen hat mit seinem Blut. Tränen sind ja Teil der guten Schöpfung Gottes, die er eines Tages selber abwischen wird. Denn das Seufzen der Elenden hört der Herr und hilft ihnen. Psalm 145 sagt, er erfüllt das Begehren derer, die ihn fürchten. Er hört ihr Schreien und rettet sie. Psalm 84, wenn solche durch das Tal der Tränen gehen, machen sie es zu lauter Quellen und der Frühregen bedeckt es mit Segen. Und in Nehemia 8,10 steht das bekannte Wort, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Oder wie Oswald Chambers es zusätzlich hilfreich auffasst und übersetzt, die Freude des Herrn ist eure Stärke. Das ist womöglich noch höher. Aber gerade die Tränen des Herrn sind unsere Rettung und unsere Stärke und Zuversicht. Denn was würden denn alle unsere Tränen nützen, auch wenn sie wie ein Strom fließen, wenn unser Hohepriester sie nicht für uns heiligen würde? Da sehen wir die so heilsame Verbindung. Kehren wir damit zurück zum verstorbenen Lazarus und zur weinenden Maria zu Jesu Füßen und damit zu den Tränen unseres Herrn. Dreimal wird uns vom Herrn Jesus berichtet, dass er selber Tränen vergossen hat. Einmal, als er seinen feierlichen Einzug in Jerusalem gehalten hat. Alles um ihn her war voll Freude. Man streute Palmen auf seinen Weg und breitete Kleider darüber. Es bildete sich vor und hinter ihm her ein Zug, der mit Palmzweigen in den Händen laut gesungen hat, Hosianna, das heißt, hilf doch dem Sohne Davids. Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Sogar ein Kinderchor jauchzte, so vor ihm her. Aber als er dann auf dem Ölberg angekommen war und sich die ganze Stadt im Tal vor ihm ausgedehnt hat, da lesen wir, als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn doch auch du erkannt hättest, wenigstens noch an diesem deinem Tag, was zu deinem Frieden dient. Nun aber ist es vor deinen Augen verborgen. Er kannte doch all die Mordanschläge in dieser Stadt gegen ihn im Voraus und doch weinte er über ihre Unbußfertigkeit und über die Strafen, die sich Jerusalem dadurch zuzog. Und was uns betrifft, seine Seele war betrübt bis in den Tod, Tränen sind geflossen. Er schrie zu Gott unsertwegen und sein Schweiß tropfte wie Blut. Das edle Angesicht des Schöpfers berührt den Erdboden wegen dir und wegen mir. Und das ist es, was wir vorhin schon zitiert haben. Dieser hat in den Tagen seines Fleisches sowohl bitten als auch flehen mit lauten Rufen und Tränen dem dargebracht, den aus dem Tod erretten konnte, und ist auch erhört worden um seiner Gottesfurcht willen. Bitten und flehen mit lauten Rufen, und das von dem Wunderbaren, dessen Wesen sonst niemals laut war. Wie Jesaja sagt in 42, er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Aber um unserer Sünde willen, da war er veranlasst, laut zum Vater zu schreien. Hast du schon einmal im Gebet laut geschrien, wegen deiner Sünde? Oder war es sonst nie so eng ums Herz? Das Herz des Herrn jedenfalls war in ihm wie zerschmolzenes Wachs. Seine Seele war betrübt bis an den Tod dort im Garten Gethsemane, in der Ölkelter. Eine Kelter, die kennen ja wir als den Ort, wo so lange Druck erzeugt wird, bis Flüssiges erscheint. Oh, diese so wertvollen, so wichtigen, so segensvollen Tränen des Sohnes Gottes. Was war es dort, dass die Tränen aus seinem Herzen gepresst wurden, aus seinen Augen flossen, und welch herrlichen Zweck haben sie erreicht? Was für ein Schauspiel für die Engel, was für ein Anblick für Gott, den Vater. Da liegt der große Hirte der Schafe mit dem edlen Angesicht am Boden, um deinetwillen. Ja, der Herr der Herrlichkeit, der gefeierte Mittler zwischen Gott und dem Menschen, hat für dich und mich den demütigsten Fall zu den Füßen des Vaters getan. Er hat geweint für uns um Gnade. Er weinte dir und mir Friede und Freude herbei. Er hat uns losgeweint von der Sünde und dem ewigen Zorn Gottes. Jesus weinte. Jawohl, nicht mehr gewogen und für zu leicht befunden sind wir, weil seine Tränen ihr enormes Gewicht in die Waagschale des Gerichtes Gottes über uns geworfen haben. Und hochgelobt sei unser Priester für das Verdienst seiner allerheiligsten Tränen, die er für die Seinen vergossen hat. Gezählt sind sie vor Gott, gewogen, und sie überwiegen unendlich weit. Und dann hat er unsere so beklagte Schuld getilgt mit seinem Blut. Dein Jesus hat für dich geweint, wie für mich, und nun dürfen wir uns freuen in ihm, alle Wege. Hüten wir uns aber, ihn aufs Neue zu betrüben. Es ist genug, denn es ist vollbracht. Und es ist vollkommen vollbracht. Und siehe, wie lieb hat er uns gehabt. Das kann man auch über dich und mich sagen, nicht nur über Lazarus, seinen Freund. Damit sind wir wieder zurück an den Platz, wo Jesus zuerst mit Martha und dann mit Maria stand. Mit Martha hat Jesus gesprochen, wunderbare Worte, die uns allen zum Leben und zum Heil gereichen und zur Auferstehung, denn das alles ist ja er allein. Aber mit Maria hat er zusammen geweint. Wie wunderbar unser Heiland doch ist. Im vorigen Kapitel haben wir ihn als den guten Hirten betrachten dürfen, und hier, es ist einfach unbeschreiblich. Er hätte nicht weinen müssen, er wusste ja doch, was er tun würde hier in diesem Grab. Aber Jesus weint. Die Tränen der Maria, die sind den Seinen vorausgegangen. Maria kommt zu Jesus, spricht ein paar Worte, aber dann kann sie nicht mehr. Sie fällt nieder zu seinen Füßen und ihre Tränen verhindern, aber übernehmen das Reden. Maria empfindet mehr, als sie mit Worten sagen kann. Und ich denke, wir Bibelleser alle sehen Maria als eine Person von sehr tiefer Empfindung und von wenigen Worten. Es ist wunderbar. Ja, es ist heilsam, so beten zu können, so vor dem Mann der Tränen hinzusinken. Ach, das Herz Jesu. Steht im Psalm 34, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Maria hat in dieser Situation auch wieder das beste Teil erwählt. Wenn auch Martha das Wort des Glaubens aussprechen durfte, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbieten wirst, das wird Gott dir geben. Sein besonders gesegnetes Wort vor Jesus, das seinesgleichen kaum findet in der Jüngerschaft. Und die Antwort Jesu ist einer der elementarsten Sätze der Bibel. Aber mit Maria kommt die andere Komponente vor Gott, die uns Gläubige ausmacht. Die zu Boden sinkende Hilflosigkeit, die weinende Armut vor dem Höchsten, vor dem Helfer, vor dem Arzt und Hirten. Und viel hatten sie zu sagen, die Tränen der Maria. Und noch viel mehr bewirkt haben sie. Sie haben Gottes Sohn zum Weinen gebracht. Und auch die Menschen, die Maria begleitet haben, auch sie konnten ja ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Vor allem aber rührt diese Situation Jesus selber am meisten. Denn wer ist wie er? Wer reagiert wie er? Na schau doch, er betrübt sich selber. Er zeigt offen seine Empfindungen, die ihn nie, so wie uns, überwältigt haben, sondern die er stets beherrscht hat, während wir Sünder von Natur, von unserer Neigung und Leidenschaft ja beherrscht sind, bis der Sohn uns frei macht. Jesus weint mit. Das entspricht im vollen Maß dem Bild seiner Herrlichkeit. Steht im Psalm 45, du bist schöner als die Menschenkinder. Gnade ist ausgegossen über deine Lippen. Darum hat Gott dich gesegnet auf ewig. Ach, diese Herrlichkeit, diese Liebe, dieses Mitleid, würden wir das doch alles sehen können. So steht in Hebräer 4, denn wir haben nicht einen Hohenpriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Jesaja 50, Gott, der Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich den Müden mit einem Wort zerquicken wisse. Und Matthäus 11, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Liebe Glaubensgeschwister, fallen wir doch, wie wir sind, wie Maria, immer wieder vor ihm nieder. Schau doch, sein Herz bricht ihm, dass er sich unser erbarmen muss. Und dann aber lesen wir, Jesus ergrimmt in sich selber. Es dürfte sich um ein Ergrimmen handeln, wie das einer Mutter, deren Kind man vor ihr quält. Jesus ergrimmt angesichts des ganzen menschlichen Elends, das ihn sichtlich bewegt. Ein Grimmen, das ihn den Himmel und die Lichtherrlichkeit beim Vater verlassen ließ. Ihn, der dann von den Menschen verachtet und gehasst wurde in ihrer sündigen Dummheit, der von Anfang an als Flüchtlingskind dem menschlichen Mordstreben ausweichen musste, etlichen Steinigungsversuchen, der den Berg hinabgestoßen werden sollte, der nach den paar gastfreundlichen Tagen hier in Bethanien das Kreuz für uns alle erduldet hat. Er ergrimmt dort in sich selbst. Bedenken wir, Gott ergrimmt auf Erden in sich selbst. Nach dieses unser ganzes Elend des Lebens hier angesichts des sicheren Todes und dem vielen Sichtum, das mit der Sünde über uns hereingebrochen ist. Der Tod des Sünders vergegenwärtigt sich ihm, dem lebendigen Gott, als Mensch, mit seinem ganzen begleitenden Heer an Krankheit, Schmerz und Jammer. Im Wissen über die schreckliche Ursache dieses unheimlichen Übels, dem Sündenfall und all seinen Folgen von Geschlecht zu Geschlecht. Anders aber als uns vergegenwärtigt sich ihm der Tod vor allem als das allerheiligste Missfallen seines gerechten Vaters an dem abtrünnigen Geschlecht der Menschen. All dieses Elend stellt sich den Blicken des Versöhners in vollem Umfang dar. Und es ist ein Blick, den nur er ertragen kann. Aber es ist auch ein Blick, den er nicht ertragen kann, wie wir ihn dort sehen. Seine ganze Natur erzittert, er ergrimmt in sich selbst, ähnlich dem Josef in Ägypten, der ein lautes Schluchzen ausgebrochen ist, als er die Not seiner Brüder gesehen hat. Jesu Tränen sind aber keine ohnmächtigen, sondern es sind rettende Tränen. Er ergrimmt ja auch als der Sohn Davids, so wie jener ergrimmt ist, wenn der Löwe ihm ein Schaf von der Herde raubte und er das Schaf rettete, indem er den Löwen erschlug. Und der Fürst des Lebens ist hier gekommen, den Tod zu töten. Und jetzt steht er hier vor dem Grab dessen, den er lieb hat. Ich, ruft er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Ja, glaubst du das? Unser Heil liegt in den heilsamen Tränen und im Grimm unseres Lebensfürsten. In Johannes 5 hat er gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, die Stunde kommt und ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und diese hören werden leben. Und jetzt kommt her, alle, die ihr nicht Lust habt, zweimal zu sterben wegen eurer Sünde. Kommt alle her, die ihr möchtet, dass sich der Tod umwandelt in lautes Gotteslob bei euch. Ihm, Jesus, ihm muss alles weichen. Er ist der Sieger über Sünde und Tod. In Epheser 4 steht, er ist aufgefallen in die Höhe und hat das Gefängnis gefangen geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Darum glaubt nur, glaubt an seinen Namen in Johannes 5 noch einmal. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Eine der wesentlichsten Ursachen seiner Tränen ist die Liebe. Das ist allen dort aufgefallen. Aber wären wir doch bei solchen Situationen da und dort dabei gewesen. Und es kommt ja noch. Wir werden eines Tages daheim sein beim Herrn. Aber schauen wir wieder hin zum Geschehen nahe Bethanien, wo Jesus weint. Im nächsten Vers, im Vers 36 steht, da sagten die Juden, seht, wie hat er ihn so lieb. Und so nahmen sie es auch alle an, die den Menschenfreund weinen sahen. Seht, riefen sie aus, wie hat er ihn so lieb gehabt. Und die Juden, so steht hier, die Juden nämlich, die nach Zeichen fragen, die ein Zeichen suchen, hier haben sie eines. Eines, das seinesgleichen nicht hat. Gott weint. Jesus war offensichtlich und für alle merkbar der persönliche Freund des Lazarus und auch sein Freund in puncto Jüngerschaft. Bedenken wir das. Glücklicher Lazarus, nicht wahr? Mag er als Jesu Freund schon tot und begraben sein für die Welt? Ja, auch wenn die Verwesung schon ihre Gewalt an ihm ausübt, sein Freund lässt ihn nicht. Er, der gesagt hat, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs, vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? So in Hosea 13. Und schon im zwischenmenschlichen Bereich ist es doch so gut, einen wahren Freund zu haben, der es immer nur treu meint mit uns, dem man alles anvertrauen kann und sagen kann und klagen kann, weil man sich dessen inniger Teilnahme sicher sein kann. Aber was ist das gegen den so überaus glücklichen Umstand, Jesus zum Freund zu haben? Je größer die Not ist, in der wir stecken, umso intensiver wird er bemüht sein, uns zu retten. Und je ärmer einer seiner Freunde ist, umso herzlicher will er ihn beschenken. Er hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Im Psalm 27 steht, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? Jesu Liebe ist unvergleichlich. Eine größere Liebe hat niemand. Er hat dazu ja den höchstmöglichen Beweis abgelegt, indem er sein Leben gelassen hat für seine Freunde und für seine Feinde. Was ist das für ein Freund, so hoch und so erhaben und dabei von so großer Herzlichkeit und Menschenfreundlichkeit, dass er mit uns Geringen und Nichtigen weinen kann? Wer sollte da nicht seine Freundschaft suchen, wo er sich doch zuerst um unsere Freundschaft bemüht hat? Er ist nicht engherzig. Er sagt uns, gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohlgefallen. Und kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Ja, er bittet sogar, wie Paulus schreibt im 2. Korintherbrief, so sind wir nun Botschafter für Christus und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Das alles und noch viel mehr ruft er uns von Herzen mit holder Stimme zu. Werdet meine Freunde, denn ich bin schon euer Freund. In Lukas 16 steht, ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Freude herrscht als im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Aber wird dort irgendjemandes Freude größer sein als die unseres Sünderfreundes? Jesu Freude, die hat viele Faktoren, die alle in seinem herrlichen Wesen begründet sind. Denn es ist ja auch seine Freude als die unseres Hirten, der vergnügt alle zusammenruft und auffordert, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Und so tut jeder von uns recht, der unserem Heiland diese Freude macht. Ja, es wird uns nicht unvergolten bleiben. Es wird uns daher vom Himmel große Freude zuteil werden. Haben wir heute schon daran gedacht, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind? Unser Freund, der Sohn Gottes, hat sie mit viel Liebe vor dem Vater genannt. Und wir haben hier von den Tränen des Sohnes Gottes gehört und gelesen. Und Hand aufs Herz, hätten wir das so erwartet? Aber hätten wir uns jemals eine merkwürdigere Situation vorstellen können? Ist das geschehen? Sind seine Tränen dort rational erklärbar? Ich denke, nein. Dazu gehört ein himmlisches Einfühlungsvermögen. Aber ist uns nicht gerade deswegen so warm und wohl ums Herz? Und wer das nicht verstehen will, wem dieser Bericht von Jesu Gegenwart dort, von seinem Reden und Tun und von seinen Tränen, nicht zum innigsten Wohl und zur herrlichsten Hoffnung gereicht, der hat ihm wohl sein altes, hartes und ungehorsames Herz noch nicht geöffnet. Darum ach, bedenke doch auch du noch rechtzeitig zu dieser deiner Zeit, heute, jetzt, was zu deinem Frieden dient. Komm doch, so groß kann deine Not gar nicht sein, dass der, der mit dir weint, dir nicht helfen will und helfen kann, der dich erlöst hat. Komm und glaube, auch wenn deine Sünden viele sind und sie tief schwarz sind, er hat dein Problem für die Ewigkeit bereits gelöst. So komm und bleib bei dem, der sein Leben für dich gegeben hat und der dein Gericht auf sich geladen hat. Denn selig sind, die da Leid tragen, sagt er, denn sie sollen getröstet werden. Und jetzt wird sogar noch intensiver, die Situation spitzt sich geistlich noch weiter zu. Im Vers 37, etliche von ihnen aber sprachen, konnte der, welcher dem Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun, indem er wieder bei sich selbst seufzte, kam zum Grab. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag darauf. Jesus ergrimmt erneut im Geist. Er seufzt zum zweiten Mal bei sich selber und es ist ein heiliger Grimm, in den er sich versetzt. Es ist absolut nicht abwegig, hier ein Stück weit den Zorn des Lammes zu sehen, des Lammes Gottes, das hier als Löwe vor dem Grab steht. Jesu Grimm, sein Ernst gegenüber all dem Elend von Sünde, Krankheit und Tod ist eine nicht übersehbare Tatsache. Und gerade das wird zum Ende hin ein großer Beistand und eine starke Hoffnung auf die Hilfe bilden, die in den Gebeten der Heiligen ist. Denken wir nur an die Psalmen, vor allem an die Psalmen Davids, wie Psalm 3, 6, 7, 31, 118 und viele andere mehr. Denn es handelt sich hier bei dem Reden der Etlichen, wie wir gehört haben, ja, mein Gebet. Und es war keine Entgleisung zu sagen, konnte der, der Blinden die Augen geöffnet hat, nicht dafür sorgen, dass auch dieser nicht gestorben wäre? Nein, das ist nicht frech. Es zeugt von Glauben. Und ich meine, wir kennen das doch alle selber. So eine gläubige Enttäuschung, die immer noch und immer wieder aufsieht zum Himmel. Aber das Gebet wird eben mit der Zeit dann etwas anders artikuliert. Jedenfalls fördert das gemeinsame Ansinnen dieser Etlichen bei Jesus ein erneutes Ergrimmen. So will uns das Wort Gottes das hier zeigen. Die Sache ist ja gezielt und detailreich erhalten worden für uns Bibelleser. Also Jesus ergrimmte abermals. Jesus seufzte bei sich selber, je nach Übersetzung. Die King James Version schreibt hier einen Ausdruck, der mit Seufzen, Stöhnen bzw. Ächzen übersetzt wird. Und dieses eine drohende Miene bedeutet Hilfe. Hilfe für das Elend der Seinen. Denn sein Grimm verkündigt gleichzeitig den Untergang seiner und ihrer Feinde. Jesus ergrimmte abermals in sich selbst. Aber noch ist er nicht zum Grab hinzugetreten. Und greifen wir in der Zwischenzeit den Gedanken noch einmal auf. Das Lamm zeigt sich hier zeitgleich als der Löwe. Im Psalm 69 steht, denn der Eifer um dein Haus hat mich gefressen und die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Jesaja 35, ich sage den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht, seht, euer Gott, der kommt zur Rache, Gott, der da vergilt, kommt und wird euch helfen. Und Jesaja 59, und er sieht, dass niemand da ist und verwundert sich, dass niemand ins Mittel tritt. Darum hilft er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit steht ihm bei. Denn er zieht Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzt einen Helm des Heils auf sein Haupt und zieht sich an zur Rache und kleidet sich mit Eifer wie mit einem Rock, als der seinen Widersachern vergelten und seinen Feinden mit Grimm bezahlen will. Und Jesaja 51, wohlauf, zieh Macht an, du Arm des Herrn. Wohlauf, wie vor Zeiten von Alters her. Bist du es nicht, der die Stolzen zerhauen und den Drachen verwundet hat? Denken wir an dieser Stelle daran, dass das vollkommene Opfer Jesu von Grundlegung der Welt an gilt. Es stand und es steht und galt und gilt außer Zeit und Raum. In Jesaja 51 steht, denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid verhalten. Und die darauf wohnen, werden im Nu dahinsterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird kein Ende haben. Mit Schriftstellen wie diesen können und dürfen wir einen Blick tun in das Innere unseres Erlösers, wie seine Liebe ihn voller Eifer zum Retten drängt. Er kann auch zürnen. Im Zorn hat er eine Geißel aus Stricken gemacht und alle aus dem Tempel getrieben, die dort nicht hingehörten, und hat ihre Tische umgestoßen, wie er auch einen Haufen verstockter Pharisäer voll Zorn angesehen hat. Aber Jesu Zorn war nicht verderblich, sondern sein Grimm diente den Seinen zur Rettung. Jesus ergrimmt also über das schreckliche Elend, in dem, wenn er nicht hilft, alles steckt, was von Adam her stammt. Und er beschließt zu retten, wozu er auch gekommen war. Und dann lesen wir im Vers 39, Jesus spricht, hebt den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm, Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Und das ist jetzt der Unterschied. Hora est, die Stunde ist da. Denn schon spricht der Heiland das entscheidende Wort, hebt den Stein weg. Aber sein Wort trifft, worauf? Auf die kalte, die frostige Vernünftelei des sich selber klug dünkenden Unverstands und damit des lähmenden Unglaubens des Menschen. Es ist uns freilich dort am Grab, angesichts des Todes und der Verwesung, ja noch verständlich, wie Martha reagiert. Aber in 1000 anderen kleinen persönlichen Dingen unseres Alltags, wo unsere Not seinen Verheißungen gegenübersteht, wie zum Beispiel Psalm 56, 10, das weiß ich, dass Gott für mich ist, oder Josua 1,5, ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Ja, wie gehen wir denn da vor? Haben die etlichen vorhin noch die Frage gestellt, konnte nicht der, diese Frage, die ein Gramm Glauben enthielt? Jetzt macht Marthas Einwand hier mit ihrer Vernunft ihren Glauben an Jesu Person zunichte. Es geht ja dabei nicht um das Wunder, sondern es geht um die Person, um den Sohn Gottes. Und das war bei dem blinden Bartimäus wesentlich besser. Er sah den lebendigen Gott in Christus und bekannte das auch. Marthas Einwand wird ja auch von der Furcht vor Unannehmlichkeiten gesteuert. Herr, er stinkt schon. Es wird unangenehm werden. Was werden die Leute denken? Und man merkt ihr wieder einmal die Herrin an. Das ist ja ihr Name. Die Chefin, wie von jeher. Marthas Vernunft belehrt den Schöpfer. Man stelle sich das vor. Nur hier sollten wir eingedenk werden, was wir alles einwenden, was wir sagen, was wir bezweifeln. Das alles ist ja nicht geistlich arm, was wir da an Vernünfteleien und Gedanken durch unser Herz und Hirn schießen lassen. Vergessen wir nicht, es ist das Herz, das die Gedanken diktiert, nicht das Hirn. Und solcher Unglaube ist die verächtlichste und schädlichste aller Sünden, denn der Unglaube verleugnet Christi Macht, seine Treue und Herrlichkeit. Er verleugnet Jesu Person und seine Ämter, sein Verdienst und seine Kraft. Und er macht aus seinen Verheißungen ein Gespött. Er lacht über die, die auf ihn trauen. Und wenn Christus sagt, der Heilige Geist wird kommen und die Menschen davon überführen, dass sie nicht glauben an mich, dann nennt er damit den Unglauben als die Hauptsünde, die Sünde, die allen Sünden zugrunde liegt. Aber wie bewerten wir das? Und schau, Jesus macht den Toten, den schon 4 Tage begrabenen Lazarus, an dem die Verwesung schon ihre Macht ausübt, den macht er durch ein Wort wieder lebendig und ganz gesund und stark dazu. Viele dort glaubten an Jesus, denen es gegeben wurde, die anderen aber liefen zu den Pharisäern und zeigten es an. Aber aus welchem Grund? Aus keiner anderen Absicht, als die Obersten zu bewegen, Jesus Einhalt zu gebieten. Und was darin gipfelte, dass sie ihn bald darauf töteten. Der Schein erfolgte, war ihnen gewiss. Glaubst du das? Ja, Herr, hatte Martha geantwortet. Und schon vorher, doch auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbitten wirst, das wird Gott dir geben. Aber ihr Glaube sinkt dann doch aufs Neue, wenn es heißt, hebt den Stein weg. Herr, er liegt schon 4 Tage im Grabe, ruft sie. Spar doch dir und uns den kläglichen Anblick. Erkennen wir das nicht auch zu gut, diesen Wechsel von Glauben und Misstrauen? Schaut die Martha auf den Herrn, dann ist sie mutig. Hört sie aber auf ihre Vernunft, dann schreckt sie wieder zurück. Aber warum zagen? Schön wäre es gewesen, sehr schön, wenn sie als Tochter Abrahams geglaubt hätte auf Hoffnungen, wo nichts zu hoffen war. Aber das alles ist ja nichts Unbekanntes, weder im Wort Gottes noch in unserem Leben. Im 2. Korinther, im Kapitel 10 steht, denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen, sodass wir Vernunftschlüsse zerstören. Der Elberfelder steht dort, Vernünfteleien. Und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus. Solche Übergänge vom Glauben zum Misstrauen und wieder vom Misstrauen zum Glauben, diese Abwechslungen von Mut und Zaghaftigkeit sind im Reich Gottes nicht nur nicht ungewöhnlich, sondern sie sind auch die Lehrstunden in unserer Jüngerschaft. Und nicht umsonst fragt der Herr jeden von uns, glaubst du das? Er ist es ja, der die Seinen übt im Glauben. Und nur wer sie gar nicht oder nur wenig kennt, wird den Wert und das Ziel dieser Übungen nicht schätzen. Bleib du nur auf dem Weg, auf dem schmalen Weg. Denn der Gerechte, steht in Sprüche 24, fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Und der Herr hat Mittel und Wege genug, um die Seinigen in allerhand Gedränge geraten zu lassen, sei es von innen oder von außen. Er weiß uns ja auf mancherlei Weise zu züchtigen und kann allerlei Not über uns verhängen. Er versteht es sehr wohl, uns aller sichtbaren und empfindlichen Stützen zu berauben, und zwar so gänzlich zu berauben, dass uns in der Tat und Wahrheit nichts übrig bleibt als Gott allein und seine Verheißungen, seine Macht, seine Treue und sein völliges Genüge für uns, so dass uns nichts übrig bleibt, als auf ihn, den Lebendigen, zu hoffen, auch wenn er uns dabei töten wollte. Durch viele widrige Umstände müssen wir geleitet worden sein, damit sich Jesus für uns als Meister im Helfen, als wirklicher Nothelfer erweisen kann. Da steht in Daniel 6, er ist ein Erlöser und Nothelfer und er tut Zeichen und Wunder im Himmel und auf Erden. Und dafür werden wir ihm dann auch reichlich dankbar sein. So war es doch immer, wenn er uns in seiner Treue gedemütigt hat, als ein guter Vater mit seiner verborgenen Unterstützung, damit wir es ertragen haben können und auch wenn wir schon der Meinung waren, umzukommen. Treulich soll hier heißen, gründlich, so dass wir unsere tiefe Armut erkennen und unsere Hilflosigkeit und Abhängigkeit vom Herrn. Das alles schaut ja noch großen Plagen aus in Familie und Gesundheit, aber so wächst das Glaubensleben. Und treulich heißt aber auch, dass der Herr sich dabei weder durch sein eigenes Mitleid noch durch unsere Seufzer und Tränen aufhalten lässt. Und treulich meint, dass er uns durch eine besonders lebhafte Mitteilung seiner Gnade vorbereitet, durch die passendsten Zusprüche während der tiefsten Demütigung. Wie im Psalm 68 steht, gelobt sei der Herr täglich. Gott legt uns eine Last auf, aber er hilft uns auch. Dann steht Selah dort und wir haben einen Gott, geht es weiter, der da hilft und Gott und den Herrn, der vom Tod errettet. Und das beweist dieses Kapitel doch ganz nachdrücklich und auf die überzeugendste Weise. Aber passen wir auf, wie wir das selber erleben hier auf unserer Pilgerreise. Wir sind ja nicht etwa deswegen geistlich gesund, weil wir uns dafür halten. Und es steht im Glaubensleben nicht deswegen gut mit uns, weil wir keine Sündennot empfinden. Oh nein, Jesus ist nicht gekommen, die Gesunden zu suchen. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sagt er, sondern die Kranken. Und nur wenn ich meine Sündennot tief empfinde, dann ermutigt mich das Herrn Wort zum Glauben und käme mir meine Sünde auch noch so groß vor. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und deine Seele gesund werden. Glaube an ihn, so sollst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Und in Johannes 5 steht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde, es ist schon jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören werden, die werden leben. Und das ist ein Wort an die geistlich Toten. Psalm 68 dazu, wir haben einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tod errettet. Ist unser Herr Jesus immer noch dasselbe, von dem wir sagen dürfen, wir, die innerlich Blinden, dass wir sehen, die innerlich Lahmen gehen, die an Sünde aussätzigen rein werden und sture Taube hören, geistliche Tote aufstehen und den Armen das Evangelium gepredigt wird, Ist ja immer noch dasselbe, der nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er sein Leben gebe zur Erlösung für viele. Es ist immer gewisslich wahr noch und ein teuerwertes Wort, dass er in die Welt gekommen ist, dich und andere Sünder selig zu machen. Ist er immer noch der Arzt der Kranken, noch immer derjenige, der da spricht, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ja, er ist es noch und er beweist das auch mit Tat und mit Wahrheit. Er hat gesagt, ich bin bekannt, dem meinen. Ach, dass er uns recht bekannt werde und bleibe, das liegt aber an uns. Wir standen bei dem Wort, Jesus spricht, gib den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, spricht zu ihm her, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jetzt kommt Vers 40. Jesus spricht zu ihr, habe ich dir nicht gesagt. Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Dann sehen wir uns jetzt an, was für ein Verhalten Jesus den Seinigen empfiehlt. Er hat befohlen, den Stein von der Gruft abzuheben, in welcher Lazarus lag. Aber Martha will nicht begreifen, wozu das dienen soll. Sie widersetzt sich mit der Bitte an Jesus, durch sich selbst und den übrigen den kläglichen Anblick einer Leiche zu ersparen, an welche die Verwesung seit Tagen ihre scheußliche Gewalt ausübt. Martha handelt ihrer Vernunft gemäß und beurteilt den vorliegenden Fall nach dem, was sie erkennt. Nicht aber im Blick auf Jesus, aus einem höheren Gesichtspunkt. Und wer in Marthas Fußstapfen tritt, der wird finden, was sie gefunden hat. Unruhe und Tränen. Wer aber Christus glaubt, der wird die Herrlichkeit Gottes sehen. Ach, du arme menschliche Vernunft. Aber Glauben, dem Evangelium gemäß Glauben, so glauben, wie die Schrift sagt, das ist für uns ohne Not und Bedrängnis ja nicht möglich. Und je höher und je herrlicher die abzulegende Glaubensprobe sein soll, je herrlicher sich die Herrlichkeit Gottes erweisen soll, umso größer muss die Not geworden sein. Umso höher muss die Bedrängnis steigen. Und je weniger die Vernunft noch einen Ausweg sieht, je tiefer ein Mensch gedemütigt wird, je weniger Hilfe und Dienste er von eigener Weisheit, Kraft und eigenem Vorsatz und Ernst und Fleiß erwarten kann, desto mehr kann sich unser König, den die Welt ja für arm hält, mit seinem unausforschlichen Rat an uns verherrlichen. Ja, und wer? Welche Menschen waren es denn, die gegenüber Jesus kalt und gleichgültig geblieben sind, ja, die ihn angefeindet haben? Waren es nicht diejenigen, denen weder äußerlich noch innerlich etwas gefehlt hat, die reich waren in sich selber? Waren es nicht diejenigen, die sich für weise und für gut gehalten haben, ja, für die Besten? Aber umgekehrt, was aber für Menschen haben sich zu ihm hingedrängt? Waren es nicht die leiblich und seelisch Kranken, die Genesung suchten, besonders aber diejenigen, welche Jesus am meisten liebte, die geistlich Armen, wie Nikodemus, der bei ihm Wahrheit gesucht hat, und Zöllner, Sünder und Sünderinnen, welche Vergebung und Ruhe und ein reines Herz bei ihm suchten, und wie lieb war er doch denen, wie lieblich waren sie ihm. Wie freundlich und gemeinschaftlich ist er mit ihnen umgegangen, hat mit und bei ihnen gegessen und getrunken oder ließ sie bei sich essen und trinken, ohne Rücksicht auf den Zorn der Pharisäer dabei. Und so verhält er sich immer noch, bis heute. Der Weg zu Christus ist immer die Not und das Elend. Wer aber den Arzt nicht zu brauchen meint, der wird auch nicht zu ihm kommen. Meine Sündenerkenntnis geht ja im Gleichschritt mit der Erkenntnis seiner Gnade. Und je tiefer jemand in sein Elend hineinblicken muss, desto tiefer wird er nachher in die Fülle seiner Gnade schauen dürfen, die aber viel mächtiger ist als die Not. Der Herr hört sowohl auch das Seufzen der Elenden, die nicht an ihn glauben, aber sehr wohl ihre Not empfinden. Denn diese Not ist es ja, die dem Herrn Gelegenheit gibt, die Herrlichkeit seiner Macht an denen zu erweisen, die dann glauben, wie auch unsere vorliegende Geschichte deutlich beweist. Den Glauben aber erweckt Jesus durch seine Verheißungen, so auch hier. Die Schwestern hatten ja eine ganz spezielle Verheißung, nämlich, dass diese Krankheit ihres Bruders nicht zum Tode sei, sondern zur Ehre Gottes, und dass der Sohn Gottes dadurch geehrt werde. Und zu Martha insbesondere hat er gesagt, dein Bruder soll leben. Was Gott uns nicht versprochen hat, dürfen wir auch nicht schwärmerisch von ihm erwarten. Aber wir können uns getrost auf alles verlassen, was er versprochen hat. Denn das will und das wird er auch tun. Die Schwester des Lazarus hat eine besondere Verheißung für diesen besonderen Fall und der Herr ist wohl noch so gnädig, herablassend, um bei manchen seiner Kinder etwas Ähnliches zu tun. Für uns aber ist es genug, dass uns im Evangelium die teuerste und allergrößte Verheißung gegeben wird, nämlich, dass wir der göttlichen Natur teilhaftig werden sollen. Und da sind ja noch mehr Verheißungen, sogar in Form eines Testaments, das durch den Tod unseres Mittlers unveränderlich geworden ist. Verheißungen, die durch den Eidschwur Gottes bei sich selbst versichert sind. Und diese Zusagen enthalten alles Nötige, das einem Sünder wie uns zur Seligkeit verhilft. Denn der Sünder braucht ja unbedingt die Vergebung seiner Sünden. Und was verheißt der Herr? So kommt nun und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr in Jesaja 1. Wenn eure Sünde gleich blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Und erinnern wir uns, wenn wir das nächste Mal die Wolken betrachten, was er verheißt. Ich vertilge deine Missetaten wie eine Wolke und deine Sünden wie den Nebel. Kehre dich zu mir, denn ich erlöse dich. Hört nur her, was für eine Aussage, was für eine Verheißung. Er sagt, um meinetwillen. In Jesaja 43 steht es, ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünden nicht. Und in Micha 7 steht, er wird sich unser wieder erbarmen, unsere Missetaten dämpfen und alle unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Denken wir daran, wenn wir hier an dieser Stelle noch verweilen, am Grab des Lazarus. Hier steht das personifizierte Wort Gottes und alles, was wir jetzt zitiert haben und weit mehr noch, das gesamte Wort Gottes steht hier mit und in Jesus. Es ist verankert und gesichert in ihm, das ewige Wort. Wir haben auch nicht irgendeine Situation hier vor uns, eine schicksalhafte. Und auch du gehst ja nicht in Kürze nach Hause in irgendeine Situation, gehst nicht allein in eine schwere Prüfung. Er ist da und mit ihm das gesamte Wort Gottes. Sehen wir dieses Kapitel doch aus dieser Sicht. Wie jedes andere, in dem Jesus präsent ist, so auch unsere Lebens- und Sterbenssituation und unsere Auferstehung, unsere Ausauferstehung in ihm. Grund genug, das Wort Gottes über alles zu schätzen, es zu verschlingen vor lauter Freude, wie er in Johannes 6 sagt, wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Liebe Geschwister und Freunde, mir wird hier nicht fad. Und anderswo auch nicht, wenn nur der Herr präsent ist, mit seinem Wort. Gottfried Daniel Grumacher schrieb dazu, heißt es nicht, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ist uns nicht Christus zur Weisheit gemacht? Hat er nicht uns den Geist verheißen, der uns in alle Wahrheit leiten soll? Ja, wir sind unrein und wir müssen heilig werden. Aber warum sollten wir das nicht werden können, da Gott selbst sein Gesetz in unser Herz schreiben und solche Leute aus uns machen will, die in seinen Geboten wandeln, das heißt, seine Rechte halten und danach tun? Am Tag seiner Kraft wird ja sein Volk zu lauter Willigkeit und geschickt, dem Herrn zu dienen in heiligen Schmuck. Er hat sich selbst für uns geheiligt, auf dass auch wir geheiligt werden. Er hat für die seinen gebeten, heiliger Vater, heilige sie in deiner Wahrheit. Und sein Vater hört ihn alle Zeit. Wir bedürfen der Kraft und der Stärkung, aber gibt er nicht dem Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden? So steht es in Jesaja 40. Bekommen nicht, die auf den Herrn harren, neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie die Adler, dass sie laufen und nicht matt werden und wandeln und nicht ermüden? Ist nicht seine Kraft in den Schwachen mächtig? Wird uns nicht alles dargereicht von seiner göttlichen Kraft, was zum Leben und göttlichen Wandel dient? Und darum soll niemand sagen, ich bin schwach. Denn gerade das Volk, das im Finstern wandelt, das sieht ein großes Licht. Und wenn ich schwach bin, dann bin ich stark durch ihn, durch Christus, sagt der Apostel Paulus. Bedarfst du Trost? Er will dich trösten, wie jemand seine Mutter tröstet. Hast du viel Bekümmernisse in deinem Herzen? Seine Tröstungen ergötzen die Seele. Nun möchtest du gern beharren bis ans Ende? Du wirst bewahrt werden. Aus Gottes Macht, zur Seligkeit, du sollst nimmermehr umkommen und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Ja, so spricht der Herr. Die beiden Schwestern, die haben sich aber nicht so verhalten wie ihr Stammvater Abraham, sondern sie vernünftelten und dadurch wurden sie schwach im Glauben. Sie haben die ihnen gegebene Verheißung nicht zur Gänze in dem Sinn aufgefasst, wie der Herr sie gemeint hat. Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Das heißt, ja vielleicht nur, sie ist nicht zum ewigen Tode, denn Lazarus wird ja selig, unser Bruder soll auferstehen. Ja, das war vielleicht nur ein Hinweis Jesu auf die allgemeine Auferstehung. Ja, wir verstehen, was hier gespielt wird. Wir kennen diese Bedenken, nicht wahr? Der Schwärmer wiederum, der fällt auf der anderen Seite vom Pferd. Unser eins, aber oft in der angelernten Vernunft und im Bann unserer irdischen Lebenserfahrung. Wir sollten aber vorsichtig sein, denn Gottes Wort ist die Summe der Wahrheit. Schwärmen wir nicht, aber trauen wir ihm Großes zu. Wir haben keinen kleinen Gott. Ich darf ja auch nicht ins Krankenhaus mitgucken und mir sagen, es wird sowieso nichts. Ich kann aber auch nicht auf die Ärzte vertrauen. Ich darf und muss ja vertrauen, dass der Herr mich nicht verlässt und nicht versäumen will und wird. Und dort in Bethanien gab es eine spezielle Verheißung, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha konnte schon sagen, das weiß ich wohl. Aber was heißt das, was sie da sagt? Es kommt sehr viel darauf an, ob wir Jesu Wort im höchsten Sinn erfassen wollen oder es nur im abgewerteten Sinn fassen, weil uns die Vernunft zu reiten beginnt. Glauben wir doch das Höchste und Beste, das uns gestattet ist, dann wird uns geschehen, wie wir geglaubt haben, und alles ohne Schwarmgeist. Glauben wir aber zu gering, dann tut er doch mehr, als wir zu bitten gewagt haben und als wir verstehen, weil er reich ist über alle, die ihn anrufen, und weil wir dann beschämt sind in unserem schwachen Glauben wie dem der Martha. Am besten glauben wir das, worum es Gott selber geht, denn das wird auch absolut sicher kommen. Und wenn Christus sagt, dass kein Haar von unserem Haupt fallen wird, ohne den Willen seines Vaters, dann will er uns damit ermuntern, alle unsere Anliegen auf ihn zu werfen. Und je wirklicher wir das glauben, desto mehr werden wir die hilfreiche Gegenwart Gottes erleben. Und wenn es heißt, wer will verdammen, Christus ist hier. Je völliger wir das annehmen, umso mehr werden wir loswerden von all unserem bösen Gewissen und werden voll Freimütigkeit zu Gott sein. Und eines noch, je völliger wir im Glauben annehmen, was in Römer 6 steht, dass unser alter Mensch mit Christus gekreuzigt ist, damit der sündliche Leib aufhöre, desto völliger werden wir es in der wirklichen Erfahrung genauso inne werden. Also wohl dem, der ein Herz wie das von Salomo hat, so weit als der Sand am Meer reicht und dessen Glauben so weit reicht, wie die Zusagen unseres Gottes reichen. Zur Info steht dort, im 1. Könige 5,9, und Gott gab Salomo Weisheit und sehr viel Verstand und Weite des Herzens wie der Sand, der am Meeresufer liegt. Aber unser Herr erfüllt seine Zusagen meistens auf für uns seltsame Wege, wie unsere Geschichte hier beweist. Es schien zuerst, als könne Jesus nicht helfen oder er wollte es nicht. Er lässt nämlich oft die Not aufs scheinbar Höchste steigen. Sie hatten ihm doch die Krankheit seines Freundes zeitig genug gemeldet. Aber seine Liebe ist scheinbar erkaltet. Und statt dass er auf der Stelle nach Bethanien eilt, bleibt er noch 2 Tage ruhig an Ort und Stelle. Und jene müssen weinen und weiter weinen, jene, von denen er so viel Liebe genossen hat und die er selber so lieb hatte. Kennst du das nicht? Erlebst du das nicht auch auf deine Weise in deinem Glaubensleben? Lazarus bleibt krank und die Schwestern, die sich an Jesu Wort halten, sie hoffen von Augenblick zu Augenblick mit ängstlicher Ungeduld, jetzt wird er doch kommen. Nein, er bleibt aus. Lazarus wird kränker und kränker und stirbt schließlich. Wie wird das ihre Herzen zerrissen haben, auf die unaussprechlichste Weise, und mehr noch als der Verlust an sich, zerrt das unerklärbare harte Verhalten ihres geliebten Herrn an ihren Seelen. Waren sie doch so überzeugt gewesen, er hätte helfen können, aber er kam nicht und er tat es nicht. Sie versinken in die tiefste Trauer. Viele mitleidige Juden sind gekommen, um sie zu trösten, aber sie sind leidiger Trost, wenn derjenige, auf den sie ihre ganze Hoffnung gebaut haben, sie in ihrer Not stecken hat lassen. Andern hat er ja geholfen. Warum uns? Ach, warum denn uns nicht? Und in der Tat, sie müssen die geliebten sterblichen Reste dem Grab überlassen. Es wird der zur Erde, der davon genommen ist. Es ist also jetzt alles aus. Ja, das kennen wir vielleicht so noch nicht, nicht ganz, aber sehr, sehr nahe kommen wir diesem Punkt in Gottes Erziehung, und nicht nur einmal. aber es ist zu unserem Nutzen wie kaum etwas anderes. Und dann, wenn wir völlig am Ende sind, wenn keine Hilfe mehr möglich scheint, dann bricht seine Hilfe mit Macht herein, da wo alle menschliche Hoffnung aus war. Der Stein wird nun also, ungeachtet des Einspruchs von Martha, abgewälzt. Jesus, der die Auferstehung und das Leben ist, tut hier und jetzt an Lazarus, was er dermaleinst an allen Toten tun wird.